vor mir sitzt Monire Baradaran. Monire Baradaran habe ich zum ersten Mal im Film gesehen, My Stolen Revolution. Und ich habe dann erfahren, dass sie auch ein Buch geschrieben hat über ihre Erfahrungen im Gefängnis. Und also mir ging es so in dem Film, ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, mein Gott, das ist grauenvoll. Ich kann mir, wenn ich mir versuche vorzustellen, mir passiert so etwas. Also allein, als ich gehört habe, wie bei der einen Frau der Kopf gegen die Wand geschlagen wurde, ich bin rausgegangen, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, jemand schlägt meinen Kopf gegen die Wand. Und habe gedacht, dieser Frau ist es wirklich passiert. Und noch viel schlimmere Dinge. Und die waren 8 bis 9 Jahre dem ausgesetzt. Und die erste Frage, die dann für mich da war, war, wie überlebt man sowas? Weil diese Frauen in dem Film, die strahlten so viel Würde und Kraft und Schönheit aus. Und dass sie sich das bewahrt haben, das finde ich ganz bemerkenswert. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss diese Frau treffen und diese Frage an sie richten. Wie übersteht man sowas?
Unvorstellbar war auch für mich, bevor ich verhaftet wurde. Folter, es war damals auch für mich das Thema. Ich war irgendwie in meinem Kopf beschäftigt mit dem Thema. Ich habe gehört, in Schachzeit vor der Revolution gab es auch Folterung. Und mein Bruder war im Gefängnis, meine Schwester war im Gefängnis. Und ich habe gehört, dass man gefoltert wird. Und dann nach der Revolution habe ich auch gehört und gelesen, wusste ich auch. Aber als selber erfahren, das war mir unvorstellbar. Aber wenn es geschah, wenn es vorkam, mir auch. Und dann, ich musste das durchhalten, weil kein anderer Weg war, kein anderer Ausweg war. Anderer Ausweg war Verrat, war Selbstverlieren. Und sogar unter der Folter, der du nicht denken kannst, Schmerz beherrscht alle Körper, alle Organe der Körper. Aber du bemerkst, sogar in dieser Situation, du bemerkst, dass andere Weg ist, kommt nicht in Frage. Das Selbstverrat, Selbstleugnung ist das Schlimmste, dass man damit nicht weiter leben kann. Und du sagst dir, oder weißt, deine Vernunft, deine Ansichten, dein eigene Ich sagt, du musst durchhalten. Das ist dein einziger Weg, ehrenvoll. Ja, es war so. Und ich denke, ich war nicht besondere Mensch. Ich war auch eine junge Frau damals, wie viele Tausende, die in der Revolution teilgenommen haben, für Freiheit, für Demokratie, andere Vorstellungen hatten von der Revolution. Und er wurde verhaftet. Durch Zufall und dann andere auch, viele auch wurden gezwungen, das Land zu verlassen und dann viele Tausende wurden auch hingerichtet. Mein Schicksal war so, dass ich am Leben geblieben bin.
Das heißt, das war schon vor der Revolution so, dass gefoltert wurde, also dass politisch Andersdenkende inhaftiert und gefoltert wurden.
Ja, damals schon auch.
Und das war auch, hat deine Familie schon zuvor betroffen, dass Angehörige inhaftiert wurden?
Ja. Ich bin in eine politisch engagierte Familie aufgewachsen. Ich war sehr jung, Schülerin, damals, als mein Bruder verhaftet wurde und zum Lebensjahr verurteilt wurde. Dann meine Schwester, viele meiner Cousins wurden verhaftet. Eine wurde getötet. Ja, sehr jung war, als ich mit dieser Sache
das heißt,
bekannt wurde.
Du hast gedacht, wir machen jetzt eine Revolution und dann wird alles gut. Dann kommen meine Verwandten frei und wir können in Freiheit leben. Mhm. Und was geschehen ist, dass es noch schlimmer geworden ist. Dann.
Ja, leider auch. Mit anderen Vorstellungen waren wir dabei. Bei der Revolution nahmen wir teil. Ich war auch damals im Gefängnis, das habe ich vergessen zu sagen, aber gefoltert wurde ich nicht. Es war 6 Monate, mit der Revolution wurde ich freigelassen. mit anderen Vorstellungen, mit anderen Illusionen nahmen wir teil. Aber sehr, sehr schnell alles wurde umgekippt. Und nach 2 Jahren kam die Lage, die politische Lage, die völlig unvorstellbar für uns. Und dann, ich wurde auch eine Betroffene. Das hat auch mich und dann meine Familie getroffen.
Das heißt, das, was dich aufrecht gehalten hat, war dieser Gedanke, ich kann mich nicht selber verraten, meine Überzeugungen verraten. Oder so ein Kern, was dir wichtig ist, war es das, was dich gehalten hat innerlich? Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Verrat bedeutet für mich, bedeutete für mich und bedeutet heute noch, ich denke auch für jede, dass die Freunde, Genossen nicht verraten und auch sich selbst. Das heißt, nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst. Wenn du dich völlig zunichte machst, das heißt, kooperiert und willst, bist wie du, wie sie wollen, wie die anderen verhören wollen, und das Selbstverleugnung und das ist Selbstverrat. Und dann dachte mir auch sogar mit dieser schlimmen Situation, ganz Körper ist Schmerz, dachte mir auch, da kann ich auch nicht leben. Das heißt, Verrat an mich auch, wenn ich sogar keine Information hätte vor den anderen. Aber selbst verneinen ist auch ein Verrat an sich. Und dann, das kann man, ich denke, mit dieser Lüge an sich, ich kann nicht sagen, nicht leben, aber das Leben wird ganz anderes. Da kann man nicht stolz sein, da kann man nicht Kopf hochhalten, da kann man nicht auch viele Sachen machen. Ich bin sicher, da konnte ich auch nicht mal ein Buch schreiben.
Das heißt, die Kraft, aus der du schöpfst, ist diese Überzeugung, die du in dir trägst, wo du das Gefühl hast, das ist das Richtige, das ist es, wozu ich stehe, das ist es, wie ich leben möchte. Und wenn das mir genommen wird, dann kann ich auch tot sein, dann ist kein Sinn mehr da.
Genau, du bist, und dann du bist nicht du, ich, das heißt, ich bin nicht mehr mich. Ja. Und das, und die andere Monire, ich kenne sie nicht.
Und wie ist diese, also die Monire, an der du dich festgehalten hast, was ist für die wichtig, was war das genau, dieses, wovon bin ich überzeugt? Monire, woran halte ich mich innerlich fest? Was war das für eine Überzeugung?
Sagen wir so allgemein Recht und Unrecht.
Ja.
Recht ist nicht nur bestimmte politische Zugehörigkeit. Ich gehörte zu einer politischen Partei, die link orientiert war. Diese Zugehörigkeit spielt auch eine Rolle, aber nicht nur das, wenn sogar nicht da gewesen wäre. Ich denke, dieses Recht ist, weil dich mit Folter, mit so brutalen Maßnahmen, die Mensch greifen kann, sich verlierst, das ist Unrecht. Das heißt, Recht ist, dass du als ein Mensch bestimmte Rechte hast, und Unrecht ist, dass sie wurden erzwungen, das alles verlieren. Das heißt, durch Schmerz, die versuchen, ihre Unrechte als Recht bezeichnen, zu wünschen. Das ist sehr, sehr klare Unrecht. Das ist sehr klare Unrecht. Braucht man nicht dazu, viele Bücher, Philosophie zu lesen. Das ist für jeden ist klar. Und Recht lag bei mir, bei meinen Freunden, bei meinem Bruder, der hingerichtet wurde. Bei mich, dass ich als eine junge Frau, die damals Studentin war und in der Revolution teilgenommen habe, ganz friedlich versuchte, Demokratie, Frieden, Menschenrechte ins Land bringen oder Gleichheit, Brüderlichkeit. Und das war für mich klar, das war Recht, das war ein Recht. Obwohl ich habe auch mich kritisiert. Ja, es gab, jeder macht auch Fehler, vielleicht damals einige Einstellung damals hatte und jetzt heute kritisiere ich mich. Ich denke, die waren vielleicht schwarz-weiß zu sehen oder andere, aber das war ganz andere Sachen, ganz andere Sachen. Recht, ich hatte geglaubt, Recht habe ich, Recht bin ich und die sind unrecht.
Für mich klingt es so wie, also mein Gefühl ist, dass ganz wichtig ist, die Menschenwürde eines jeden Menschen anzuerkennen, egal ob Mann oder Frau. Und dass jeder Mensch selbst über sein Leben entscheiden kann. Und dass es Unrecht ist, jemandem etwas aufzuzwingen, egal aus welcher Begründung. Und dass die einzigen Grenzen, die gelten sollten, die sind, dass man nicht einem anderen Menschen schadet. Was natürlich schwierig ist, es dann umzusetzen, weil es gibt immer Situationen, wo man sagen kann, da hat der oder jener einen Schaden davon. Aber für mich ist es oft so, also wenn ich solche Filme sehe, dann wird mir manchmal, und ich habe einmal Ethnologie studiert und da wurde mir gesagt, ja, diese Beschneidungen der Frauen in Afrika, da darf eine deutsche Frau gar nichts dazu sagen, weil das ist ja die Tradition dort. Und mein Gefühl war aber, ich als Frau finde diese Vorstellung ganz grauenvoll und ich finde auch die Vorstellung grauenvoll, dass ich als Frau nicht über mein Leben entscheiden darf. Dass ich heiraten müsste, wenn man mir befiehlt. Und eigentlich bin ich davon überzeugt, dass das für alle Menschen gilt. Auch für alle Frauen dieser Welt, egal unter welchem Regime sie leben und unter welcher Tradition. Und es war auch in Deutschland so, dass es lange Frauen gab, die sagten, was wollen diese Frauen, ein Wahlrecht, die sind verrückt, die müssen in der Küche bleiben und anständige Ehefrauen sein. Und ich habe das auch so empfunden, diese Frauen, die kämpfen für so eine Freiheit. Und sie haben geglaubt, jetzt kommt die Freiheit und dann kommt nochmal so, also dieser Schleier, da ist ja schwarz. Und wie so eine Finsternis, die da über das Land kommt. Also so hat es auf mich gewirkt.
Ja, diese Relativierung in der Kultur, ich bin auch ganz dagegen. Menschenrechte gelten für alle Menschen. Das ist auch Errungenschaft von allen Menschen, von einer Geschichte, die alle, die jede Völker daran teilhatte. Obwohl vielleicht mein Land daran damals nicht so großen Einfluss hatte, aber dieser Stand, das echt entsteht, das ist Ergebnis von jahrelanger Menschlichkeit, Gefühle gegen Krieg, Gefühle für Frieden, für viele Sachen, das menschliche Rechte. Und jeder hat daran teil, jede Bevölkerung, jede individuelle. Und zweitens, Menschen besteht aus Fleisch, Blut und Geist, die für alle gleich sind. Folterung ist genauso schmerzhaft für mich, auch für jede Amerikanerin, für dich oder für die anderen, für die Afrikanerin. Und dann drittens, einmal sehen wir Eurozentrismus und Eurozentristen, die anderen nur einseitig gucken wir. Unsere Wahrnehmung ist von den anderen einseitig. Das heißt, wir denken zum Beispiel, das ist ein Beispiel an Beschneidung der Frauen. Denken wir, ja, das ist die Sache, die alle akzeptieren. Das ist falsch. Alle akzeptieren das nicht. Nur diejenigen, die Macht haben. Frauen akzeptieren das nicht. Und viele kämpfen dagegen. Viele haben Schmerz oder hatten keine Möglichkeit zu kämpfen. Aber dieser Schmerz für sie da. Auch wenn auch die einige Frauen, vielleicht auch teilweise Frauen auch, das praktizieren, das bedeutet nicht auch, dass ihre Regulierung ist. Das heißt, sie nehmen daran teil, weil irgendwie keine andere Wahl haben. Ich meine, Kampf dagegen ist auch da. Eigentlich durch diese Bekämpfungen, durch die Frauen und freidenkende Menschen da gemacht haben, dann konnten wir kennen das Problem. Wenn so alles akzeptiert wurde, dann erfuhren wir auch nichts. Und das ist auch genau bei Folterung, bei den Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel im Iran. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja, es gehört zu dieser Kultur, Folter und häusliche Gewalt gibt es auch, oder Kinder wurden auch als Kind zu Hause geschlagen. Müssen wir auch sehen, andere Seite der Medaille. Viele kämpfen, viele diejenigen, die sein Leben geopfert haben gegen diese Dinge. Das bedeutet, dass es nicht geschlossene Sache ist. Es ist immer offen und ist immer Wille, auch das zu ändern.
Du warst 9 Jahre im Gefängnis, gell?
Ja.
Und ich habe gehört, ihr wurdet nur entlassen, weil Amnesty prüfen sollte, ob die Gefängnisse wirklich leer sind. Ist das wahr?
Nicht nur Amnesty International. Amnesty International war immer aktiv. Danach habe ich erfahren, natürlich im Gefängnis durfte ich nicht. Sie war immer sehr aktiv gegen diese Hinrichtungen, die im Iran in den 80er Jahren war so hoch, die Anzahl politischer Hinrichtungen. Und Amnesty hat das dokumentiert, obwohl innerhalb der Iran hat durfte nicht anwesend sein, aber durch Oppositionelle, durch Iranische, die im Exil lebten, hatte viel Information und auch von der Massaker 1988. Amnesty International war die erste Organisation, die veröffentlicht gemacht, irgendwie wusste davon und hatte Informationen, die sehr geheim waren, diese Massaker. Und auch für uns, die am Leben geblieben waren, war es aktiv. Und ich wurde freilassen mit vielen anderen als Vertreter von Menschenrechtskommission. Damals war Menschenrechtskommission, dann wurde geändert als Rat, Menschenrechtsrat. Durch Vertreter von Menschenrechtskommission von UN Iran besuchte nach diesem Massaker und bei zweitem Besuch wurde ich freigelassen als vorübergehend, nicht das heißt, wie ein Urlaub war für mich, war voll für die anderen. Und dann habe ich das Land verlassen, 6 Monate danach.
Das heißt, man hat dich nur rausgelassen, damit man ein leeres Gefängnis hat und du bist aber entkommen, oder?
Ja. Ich hatte heimlich das Land verlassen und durch Türkei kam ich hier.
Nach Deutschland?
Nach Deutschland, ja.
Und wie kam es gerade dazu, dass du nach Deutschland gekommen bist?
Vor der Verhaftung liebte ich einen Mann und der konnte verliehen. Und er war hier in Deutschland, lebte in Deutschland. Und dann, Deutschland war ein Land, in dem ich jemanden hatte, der mich immer liebte und dann ich ihn liebte und dann er war auch treu und die wollten uns wiedersehen. Aber das war ein Grund für mich, dass ich das Land verlassen sollte und auch hier in Deutschland komme. Aber ein anderer wichtiger Grund war für mich, Land zu verlassen, obwohl das auch nicht einfach, das auch schmerzhaft ist. Ich denke, das ist auch vorstellbar für jede Heimat zu verlassen, obwohl diese Heimat für dich ist, war Gefängnis. War schmerzhaft, aber ich wollte nicht schweigen. Ich wollte schreiben, was ich erlebt habe. Das war mein Traum und ich wusste, dass ich in Iran das nicht machen kann. Und das war für mich eine wichtige Motivation.
Und wie ist es hier? Ich denke, dass sehr viele Iraner jetzt im Ausland leben, die fliehen mussten. Gibt es da starke Verbindungen?
Ja, ich habe viele Freundinnen. Einige von ihnen sind meine Freundinnen von damals, von meiner Verhaftung von Studentenzeit. Ich studierte in der Universität Teheran Soziologie und arbeitete als Bibliothekarin und viele Freunde, die ich wie damals zusammen waren, und dann habe ich sie wieder gefunden oder neue Freunde habe ich hier gefunden, Iraner, nicht Iraner, und durch meine Aktivitäten, durch mein Schreiben, viele Kontakt und dann viele Tätigkeit habe ich.
Was sind deine Hoffnungen, die du noch hast? Weil im Moment ist ja im Iran immer noch so ein Regime an der Macht.
Ich versuche immer, die Hoffnung nicht zu verlieren. Das ist ein Versuch. Natürlich manchmal, die Situation ist so schlimm, dass man wird deprimiert, hoffnungslos. Aber ich versuche immer, weil ich habe die Situation, die Lage erlebt und habe ich auch erlebt, dass vieles ändert sich und man kann immer Hoffnung haben. Und ich versuche, die Hoffnung nicht zu verlieren.
Sind auch noch Verwandte im Iran?
Ja, meine Geschwister, alle meine Geschwister und Familie, Cousin, Cousin und so, Tante und so, alle leben im Iran. Familie, mein Mann und ich leben hier. Ja, aber wie gesagt, viele Freundinnen habe ich, viele Freundinnen und Freundinnen, die für mich sind wie eine Familie.
Wie ist die Situation derer, die jetzt noch im Iran leben? Ist die auch sehr schwierig?
Sehr schwierig, aber natürlich nicht wie damals in den 80er Jahren. Das muss man gestehen. Aber trotzdem immer gibt es politische Gefangene im Iran. Damals, als ich verhaftet wurde, nach der Revolution, gab es politische Gruppierungen, Linken und andere, die ganz oppositionell waren. Heute gibt es nicht mehr. Die alle wurden damals unterdrückt. Aber heute wegen Schreiben, wegen in Internet, in Facebook aktiv zu sein. Journalisten, Menschenrechtler, Rechtsanwälte oder so, viele sind im Gefängnis. Zugehörigkeit zu oppositionellen Gruppierungen gibt es kaum, wenig, weil gibt es nicht mehr, weil die haben alle unterdrückt. Und in diese Sachen, das ist eine rote Linie, eine politische Organisation zu gründen im Iran. Aber wie gesagt, wegen vielen Sachen, die wir können unter Zivilgesellschaft ordnen, sind es im Gefängnis, die alle sind auch verboten.
Das heißt, man muss sich nach außen hin linientreu geben. Man kann nur vielleicht, wenn jemand zuhört, mit den Freunden sprechen, was man denkt. Wie ist das, was ich mir auch gedacht habe, wie ist das, du warst 9 Jahre im Gefängnis, das ist ja sicher eine Erfahrung, die einen auch verändert.
Ja, richtig.
Wie ist das? Kann man das irgendwie formulieren, was das mit dir gemacht hat oder was das bedeutet in deinem Leben, wie du damit umgehst jetzt?
Ja, das war eine gute Frage. Ja, ich habe mich viel geändert. Das heißt, ich war nicht die Monire, die damals vor 9 Jahre vorher war. Obwohl diese 9 Jahre ist auch fast lang. Ja, jeder ändert sich im Laufe der Zeit. Aber das war nicht diese Zeit, diese Jahre, sondern mehr als diese Jahre. Ich denke, ich wurde viel gealtert, viel älter wurde, als ich freikam, war 35. Ich fühlte mich wie eine sehr alte Frau. Nicht nur meine äußerlich oder so, ich war immer noch jung, aber innerlich fühlte ich mich, wegen dieser Erfahrungen. Zum Beispiel so im normales Leben, du begegnest nicht so viele Tote. Viele Todhinrichtungen, viele Folterungen, die bei dir, diejenigen, die leben, immer miteinander schlafen und dann eines Nachts, die wurden weggebracht und dann kamen nicht mehr. Oder siehst du diejenigen, die Antikörper ist schwarz von der Folterung. Oder weiß ich, viele Sachen mit so vielen Erfahrungen, schmerzlichen Erfahrungen. Und außerdem habe ich mehr Geduld. Als früher habe ich das bemerkt, dass ich mehr Geduld habe. Und auch meine Einsicht, politische Einsicht, auch obwohl es immer gab es da für Gerechtigkeit und dann für Rechte und alles, die früher existierte. Aber irgendwie andere Dimension hatte auch. Zum Beispiel dachte ich mir, dass ich zum Schreiben für mich vielleicht auch sehr wichtiger als nur Tätigkeit, da gehen, auf diese Demonstration, auf diese Organisation. Das waren für mich nicht mehr so begeisternd wie damals, als ich sehr, sehr junge Frau war. Irgendwie, ja, Geduld, mit mehr Geduld, mit mehr. Und dann das war für mich auch zu schreiben. Diese Wille, diese Tendenz zum Schreiben, natürlich hatte ich danach, weil ich diese Erfahrung hatte. Vorher nicht. Das heißt, ich hatte besondere Erfahrungen, die ich mir vertraute, mir Mut gab, zu schreiben. Normales Leben, denke ich, dachte ich, alle haben. Obwohl in jedem gibt es bestimmt Einzigartigkeit. Aber ein Leben im Gefängnis und auch in solche Gefängnisse, die beispiellos ist in unserer Geschichte. Das ist ein besonderer, obwohl es sehr, sehr schmerzhaft ist, aber du fühlst eine Last an dich, an deine Schulter, dann du musst von dieser Last loszuwerden.
Das heißt, diese Last der Erfahrung ist gleichzeitig aber auch etwas, das eine Aufgabe wurde, um so eine Art Mahnmal zu setzen oder etwas in die Welt zu bringen, das eine größere Wirkung hat, als auf eine Demonstration zu gehen.
Genau, ich suchte nach diesem Wort, Aufgabe, das ist so eine einfache Aufgabe. Ich benutze dieses Wort jeden Tag, aber jetzt suchte ich genau diese Aufgabe. Diese Aufgabe für mich selbst, keine erzwingte mich, keine erwartete für mich das Schreiben. Sogar einige Freunde sagten, du hast genug erlebt, du brauchst nicht zu schreiben. Schreiben ist auch wieder lebendig machen. Das war ja schmerzhaft für mich auch. Sehr schmerzig. Es gab auch die Zeiten hier in Deutschland beim Schreiben, die ich genau so fühlte wie damals. Und genauso schmerzhaft wie damals, weil ich musste alles schildern. Musste alles wieder lebendig machen. Aber dachte ich, das ist meine Aufgabe, auch für mich selbst loszuwerden und auch natürlich auch anderen zu informieren.
Du hast, also vor unserem Gespräch hattest du in irgendeinem Zusammenhang gesagt, es ist wichtig, nicht im Opfer zu bleiben, also kein Opfer zu sein, sondern handeln zu können. Hm. Das klingt für mich so, dass das auch ein Punkt war, dass du eben nicht ohnmächtig zurückgeblieben bist mit dem, was man dir angetan hat, sondern dass du damit tätig geworden bist und etwas getan hast, das Wirkung erzeugt.
Genau. Das ist die Rolle der Opfer, oder sagen wir passive Opfer. Das ist das, was sie wollten, was sie unsere Verhörer, was sie unsere Folterer wollten. Das heißt, zum Schweigen zu bringen und Opfer machen, nicht mehr zu tun, nicht mehr aktiv zu sein. Genau, Gegenteil, das heißt nicht zu sein, was sie wollten, ist auch eine Alternative für mich. War eine Alternative für mich und auch ist immer noch.
Das heißt, man hat immer eine Wahl. Auch wenn man wirklich in einer Situation ist, wo man wirklich ein Opfer ist und ohnmächtig ist, hat man immer noch die Wahl, zu sich selbst zu stehen?
Diese Wahl hat man im Allgemeinen. Aber ich denke, es ist nicht so einfach. Für viele ist es nicht so einfach. Ich habe das bemerkt bei meinen Mitgefangenen. Und bestimmte Kräfte, bestimmt nicht nur Kräfte, weil die anderen haben auch so Kraft. Eigenschaften braucht man. Oder viele meiner Mitgefangenen sind müde, die wollen nicht diese Rolle der Opfer spielen, nein, die wollen nicht. Aber die haben keine Kraft mehr, die sind müde. Oder die versuchen anderes zu tun, anderes zu leben. Oder es gibt diejenigen, die völlig kaputt sind, sogar damals nicht sich behalten, das heißt, ihren Stand behalten, aber danach
also irgendwie,
ja, genau, diese Nachtraumazeit. Ja. Und das ist schwierig, aber Gott sei Dank, ich hatte Kraft und dann danach bekam ich auch mehr Kraft dann danach, nach dem Schreiben meine ich.
Aber trotzdem denke ich, ist es ein schönes Fazit für die Hörer, dass dieses nicht im Opfer bleiben, sondern zu handeln ein Weg ist, um aus so etwas herauszukommen und so etwas zu überstehen. Vielleicht auch für diejenigen, die eben nicht mit so einer schrecklichen Geschichte konfrontiert sind, aber die trotzdem um etwas ringen. Ist das dann ein schönes Beispiel, zu sagen, Moniré hat das alles durchgestanden, indem sie sich entschlossen hat, eben zu ihrer inneren Wahrheit zu stehen und zu handeln.
Ich hoffe es.
Ich danke herzlich für das Interview.
Danke Ihnen auch.